FBI Milena.
I have a dream that one day.
Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei His2Go und das wie immer mit mir, Viktor.
Und mit mir, David.
Und wir steigen gleich in eine unfassbar spannende Geschichte ein, wie ich glaube.
Auf jeden Fall.
Aber ich weiß natürlich nicht. Und vorher muss ich dir aber noch eine Frage stellen, David. Und die lautet, was trinkst du heute zu dieser Folge?
Viktor, du hast uns ein sehr gelbes Getränk mitgebracht, das ich jetzt einfach gleich mal live probieren werde. Ich glaube, sowas habe ich schon mal getrunken. Es ist cremig, es ist dickflüssig, es ist joghurtmäßig, es ist ein Mangolassi, würde ich
ja,
sagen.
Ja, das stimmt. Oder? Man hätte dann der Beschreibung zufolge vielleicht auch auf andere Dinge schließen können. Das ist ein Mangolassi.
Okay.
Und vom indischen Restaurant meines Vertrauens um die Ecke, da habe ich nämlich heute Abend noch zu Abend gegessen. Denn das ist hier wirklich eine Late-Night-Folge.
Ja.
Was haben wir jetzt? 21 Uhr ungefähr. Mhm. Und ich freue mich jetzt auf deine Geschichte.
Ja, es ist auch ein Late-Night-Thema, würde ich sagen.
Und denn, die Fragen.
Ja, was schaut man gerne, was liest man gerne abends? Natürlich Krimis oder auch mysteriöse Themen, wo man mitfiebern kann. Also was richtig Spannendes und genau das habe ich uns mitgebracht. Und Viktor, wir beginnen natürlich erstmal mit unserem Intro. Am frühen Morgen des 1. Dezember 1948 macht ein Passant namens John Lyons seine merkwürdige Beobachtung am Somerton Beach in Adelaide, Australien. Ein Mann liegt dort am Strand, angelehnt an eine niedrige Mauer, seine Beine ausgestreckt, die Füße überkreuzt und sein Kopf leicht zur Seite geneigt. Seine Pose sieht so entspannt aus, dass John Lyons und seine Frau ihn, noch am Vorabend, einfach für einen Betrunkenen gehalten haben, der seinen Rausch ausschläft. Aber als Mr. Lyons an diesem Morgen wieder dort entlangkommt, liegt der Mann immer noch dort, immer noch in unveränderter Pose. Er kommt also näher, um sich diesen Mann anzusehen, und dann ruft er die Polizei. Der Mann ist tot. Mit diesem kurzen Intro, Viktor, haben wir die Situation skizziert, die zu unserem Fall führen wird, den wir uns heute anschauen, nämlich den Fund dieses unbekannten Mannes am Strand. Und wir können es jetzt vielleicht schon denken, aber eine kurze Triggerwarnung sage ich vorher. Es wird in dieser Folge grundsätzlich um die Themen Mord und auch Selbstmord gehen. Also die werden besprochen und es gibt auch Beschreibungen der Leiche dieses Mannes. Hm. Das nur als kleiner Hinweis vorweg. Und dann, Viktor, hast du jetzt schon eine Ahnung, worum es geht?
Ich weiß es nicht. Also ich kenne die Geschichte nicht, deshalb ist es für mich gerade schwierig, das nachzuvollziehen. Aber ich finde es sehr gut ausgewählt, denn wir nehmen ja Sonntagabend auf, Tatortzeit. Richtig. Und wir haben hier einen Tatort, den du gerade beschrieben hast. Und deshalb finde ich das genial und freue mich jetzt auf die Geschichte und stelle mich natürlich vor auch den Fragen.
Ja.
Aber wie gesagt, mit dem Hinweis, dass ich noch nicht so viel Ahnung habe, was mich jetzt erwartet.
Das ist gar kein Problem. Ich kann mir vorstellen, dass es vielen, die zuhören, auch so geht. Aber vielleicht kennen viele auch schon diese Geschichte vom Somerton Man. So wird dieser Mann nämlich genannt werden nach dem Strand, wo er gefunden wurde, Somerton Beach. Und diese Geschichte ist so bekannt, dass sie auch bei uns in der Folge einen kleinen Beitrag verdient hat. Aber bevor wir damit starten, erstmal unsere drei Fragen. Und die erste Frage lautet, was heizt denn die Mutmaßungen über die Identität dieses Somerton Man nochmal an? Historisch gesehen. War das A, der Kalte Krieg, B, die Weltwirtschaftskrise, C, der Vietnamkrieg oder D, der Zweite Weltkrieg?
Kannst du mir dafür, um diese Frage zu beantworten, noch eine Jahreszahl geben?
Der Mann wurde 1948 gefunden.
Okay. Ja, also ich weiß es jetzt nicht zu 100%, aber ich kann das vielleicht so ein bisschen mit einem Ausschlussmechanismus versuchen zu beantworten. Okay. Denn drei dieser Kriege sind schon relativ lange vorbei oder Ereignisse, also die Weltwirtschaftskrise in den 20ern, der Zweite Weltkrieg endet 45, könnte natürlich auch einen Einfluss noch haben und der Vietnamkrieg beginnt, soweit ich weiß, erst später und deshalb nehme ich den Kalten Krieg, der auch noch, wo es auch noch ein sehr früher Zeitpunkt ist, aber vielleicht ist das der Grund oder kann das einen Einfluss haben auf unsere Geschichte.
Okay, kommen wir zur zweiten Frage. Die australische Gesellschaft war in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg wie A. wenig getroffen von diesem Krieg, da sie davon weitestgehend verschont blieb und sich die Gesellschaft und Wirtschaft schnell erholten. Oder B. sie war hart getroffen durch Kriegsfolgen, die Folgen der Wirtschaftskrise und gesteigerte Kriminalität und Vereinsamung. Oder C. sie war wenig getroffen, da die amerikanischen Wiederaufbauprogramme noch bei Kriegsende schon wieder große Stabilität brachten nach Australien. Wie war die Lage?
Puh, ja, ist eine interessante Frage und ich merke gerade selber, ich habe mich noch gar nicht so mit der Rolle Australiens im Zweiten Weltkrieg beschäftigt.
Das wird aber eine Rolle spielen bei diesem Fall.
Ja, ist vielleicht schon ein Hinweis auf eine Frage. Ja, freue mich auf jeden Fall auf die Auflösung dieser Frage. Ich nehme aber, dass der Einfluss vielleicht gar nicht so groß war.
Okay.
Und war das mit, dass sie sich dann schnell wieder erholen?
Das wäre A.
Ja, ich nehme A.
Alles klar. Kommen wir zur letzten Frage, Victor. Da eine kleine Raterunde, denn das kannst du dann ja nicht wissen, aber dann vertrauen wir vielleicht auf dein Gespür. Den Durchbruch in diesem Fall bringt uns höchstwahrscheinlich was? A, ein Koffer, B, eine Krawatte oder C, ein Haar?
Das ist mit absoluter Sicherheit die Krawatte.
Alles klar.
Ja.
Sehr schön. Finde ich gut, dass du dich da gleich optimistisch drauf stürzt.
Ja.
Bringt ja nichts, sich lange den Kopf zu zerbrechen. Wir werden es natürlich erst ganz am Ende unserer Folge erfahren, wenn ich diesen Fall mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auflösen kann. Was das genau heißt, das werden wir sehen. Starten wir also mit unserer Folge. Für mehr als 70 Jahre ist dieser Fall rund um den sogenannten Somerton Man das berühmteste ungelöste Geheimnis in Australiens jüngerer Geschichte, sage ich mal. Oder auch weltweit, denn so ziemlich überall auf der Welt versuchen Leute seitdem immer wieder diesen Fall zu knacken. Aber dieser Mann, um den es hier geht, der Tote vom Somerton Beach, ist seither einfach nicht zu fassen gewesen, trotz all dieser Versuche. Er könnte ein Soldat gewesen sein, ein Geflüchteter oder auch ein Spion. Das sind jedenfalls die häufigsten Vermutungen. Wie er gestorben ist und wer ihn möglicherweise getötet hat, ist ebenso unklar gewesen. Das hat sich auch nicht geändert, als der Fall dann auch nochmal aufgerollt wurde. So groß war das Interesse an diesem Mysterium. Wie es dazu kam, das werden wir uns heute anschauen. Und am Ende erhalten wir dann vielleicht eine Antwort auf die Frage, wer er wirklich war, dieser unbekannte Tote. Wir beginnen erstmal bei den Polizeiermittlungen unmittelbar nach dem Fund der Leiche, den ich am Anfang ja beschrieben habe. Ein Passant findet also diesen Leichnam, das Ganze erzeugt ein bisschen Aufmerksamkeit, aber auch nicht allzu viel, aber die Polizei wird natürlich mit der Lösung beauftragt. Die Polizei lässt jetzt auch ein Foto dieses Mannes verbreiten, das dann bei seiner Einbalsamierung gemacht wird, nachdem man ihn gefunden hat. Und sie hoffen natürlich erstmal, dass sich jemand meldet, der ihn kennt. Das ist Standardprozedur, das wäre einfach, aber nichts passiert und niemand scheint diesen Toten zu kennen. Also das Einfachste, was man hier machen könnte, das funktioniert direkt erstmal nicht. Und durch den Ort, an dem er gefunden wurde, ist die Polizei erstmal relativ schnell davon ausgegangen, dass es sich hier einfach um einen möglichen Suizid gehandelt haben könnte. Also ein Mann stirbt alleine, angelehnt an eine Mauer mit Blick auf das Meer. Weitere Hinweise haben sie dafür allerdings nicht gefunden, also etwa einen Abschiedsbrief oder irgendetwas in die Richtung. Deswegen musste eine Autopsie angeordnet werden, um mehr herauszufinden über diesen Todesfall. Dabei kam gleich am Anfang ein starker Verdacht, denn dieser unbekannte Mann hatte Blut im Magen. Und Victor, Blut im Magen ist natürlich ein Merkmal wovon oder ein Hinweis worauf?
Dass er auf jeden Fall nicht gesund war, richtig?
Zum Zeitpunkt seines Todes auf jeden Fall nicht.
Und vielleicht auch, dass das auf Gewalt zurückzuführen ist.
Ja, es wollte ein bisschen auf was anderes hinaus. Okay. Zumindest keine körperliche Gewalt, sondern Blut im Magen. Das ist ein häufiges Merkmal bei Vergiftungen.
Aha. Ja, siehst du, ich habe mich noch gar nicht so viel mit so Mordfällen auseinandergesetzt. Du hast, glaube ich, schon mal so eine Mordermittlung durchgeführt, die uns ein paar Jahrtausende zurück versetzt hat.
Stimmt.
Das heißt, du bist da der Experte, aber ja, okay.
Das war da haben wir ja einen Pharao untersucht.
Ja, genau.
Ganz anderer Fall, aber auch das tatsächlich, da konnte der Mord auch ein bisschen aufgeklärt werden. Dieses Mal sind wir nur 70 oder fast 80 Jahre in der Vergangenheit. Ich kenne mich zwar auch nicht besonders gut aus, aber offensichtlich ist das so. Ja, Blut im Magen kann eben auf Vergiftungen hindeuten. Allerdings würde man dann erwarten, dass man noch was weiteres im Magen findet oder im Körper, nämlich das Gift. Aber auch mit mehreren chemischen Verfahren konnte kein Gift gefunden werden. Wobei man dazu sagen muss, die Verfahren dieser Zeit sind natürlich nicht der heutige Standard. Möglicherweise wäre das heute einfacher gewesen. Mit den Methoden der Zeit konnte man nicht unbedingt jedes Gift erfolgreich nachweisen. Ähnliche Überlegungen hatten wir übrigens auch bei unserem Rasputin-Fall. Da konnte man ja auch kein Gift finden bei ihm. Möglicherweise auch, weil das einfach damals noch nicht ging. Dem Bericht des Gerichtsmediziners können wir auch entnehmen, wie das abgelaufen ist. Das ist nämlich enthalten, dieser Bericht. Also da gibt's durchgestrichene Wörter mit alten Druckbuchstaben, Verbesserung per Hand. Man kann die Namen von vielen potenziellen Giften sehen, denn das war auf jeden Fall der größte Verdacht, eben aufgrund dieses Zustandes. Wir sehen auch, dass das Herz unauffällig war, also keine Hinweise auf einen Herzinfarkt.
Ja.
Stattdessen eben das Blut im Magen, ein klarer Hinweis auf Vergiftung. Andererseits fehlen andere Hinweise, wie beispielsweise Erbrechen oder Krämpfe. Das scheint es nicht gegeben zu haben. Dafür war nur noch im Magen eine halb verdaute Pastete. Wir wissen also, was er kurz zu seinem Tod gegessen hat, aber das bringt uns nicht weiter. Und am merkwürdigsten fanden die Experten wirklich, dass es keine Spur irgendeines bekannten Giftes gab. Zitat: Falls er durch ein Gift gestorben ist, muss es, denke ich, ein äußerst seltenes Gift gewesen sein. Ich meine etwas, das selten genutzt wird, um Mord oder Suizid zu begehen, hat der untersuchende Chemiker ausgesagt.
Aber dass es vielleicht damit zusammenhängt, dass man dann, dadurch, dass niemand sich auch gemeldet hat, gut, ich weiß natürlich nicht, wie schnell die parallel diese Dinge ablaufen, in der, also wenn sozusagen der Leichnam untersucht wird und während sozusagen man versucht, seine Identität rauszufinden, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn sich niemand meldet, dass das Interesse daran, das jetzt rauszufinden, dem akribisch nachzugehen, vielleicht nicht ganz so groß ist und die Ergebnisse dann erst vielleicht später oder dass man erst später wirklich versucht, die Ergebnisse dann rauszufinden, nachdem das Ganze sozusagen ein Mythos geworden ist. Aber ich weiß nicht, ob das eine Rolle spielt oder nicht.
Ja und nein. Also du hast insofern recht, als dass es am Anfang nicht besonders viel Interesse gibt. Dazu komme ich gleich. Aber auch hast du recht, dass das Interesse sehr, sehr stark steigt, nachdem noch einige weitere Funde gemacht werden, zu denen wir gleich kommen. Sagen wir einfach, Vergiftung ist jetzt trotzdem die wahrscheinlichste Todesursache gewesen, weil es auch Gifte gibt, die eben schnell wieder ausgeschieden werden und dann nicht nachweisbar sind. Ob jemand ihn vergiftet hatte oder ob er das selbst war, das konnte allerdings auch niemand sagen. Und auch sonst konnte nicht viel über diesen Mann in Erfahrung gebracht werden. Aber wie sah er denn nun erstmal aus? Dafür haben wir die folgende Beschreibung. Circa 45 Jahre alt. Graue Augen, bräunliches und graumeliertes Haar, glatt rasiert, unbeschnitten und athletisch gebaut. Und Victor, da es ein sehr bekanntes Foto gibt von diesem Mann, natürlich von seiner Leiche, als er einbalsamiert wurde, werde ich dir das auch kurz zeigen. Ah, dann weißt du auch, was die Leute damals gesehen haben, die überlegt haben, ob sie ihn kennen.
Und als man gesehen hat, wie, oder als der Passant ihn gesehen hat, da war er wirklich dann, sah so lebendig aus, wie du es erzählt. Also es würde mich interessieren, sozusagen, wie wir uns das vorstellen können, wie er dann da stand oder saß oder.
Ja, das kann man jetzt nicht auf dem Foto nachvollziehen, aber im Prinzip gab es eine Uferpromenade und an dieser Promenade am Strand war eine kleine Mauer. Und der Mann lag offensichtlich sehr entspannt gegen diese Mauer gelehnt, wie jemand, der sich ausruhen möchte.
Okay.
Ja. Hat vermutlich geraucht und hatte anscheinend seine eine Hand irgendwie auch noch erhoben. Und es ist sehr gut möglich, dass der Mann zu diesem Zeitpunkt auch noch am Leben war. Das wollte ich dir nämlich auch noch erzählen. Höchstwahrscheinlich haben dieser Mann und seine Frau ihn lebend gesehen. Oder er war schon tot, schwer zu sagen. Auf jeden Fall war er dann am nächsten Morgen tot, als der Mann, der Passant, wiedergekommen ist. Es war ja derselbe Passant. Und nur weil er diesen Mann völlig unverändert hat liegen sehen, ist ihm aufgefallen, dass irgendwas nicht stimmt. Hätte jemand anders ihn gesehen, hätte der vielleicht wieder gedacht, ja, dass dieser Mann nur schläft. Weil es nicht untypisch ist, du gehst mitten der Nacht oder spätabends an den Strand, legst dich dahin. Okay, ja, kann passieren, vielleicht betrunken.
Ja.
Ja, also wir gehen davon aus, dass dieser Mann wahrscheinlich in den frühen Morgenstunden endgültig gestorben ist. Also nachdem der Passant ihn zum ersten Mal gesehen hat und bevor er ihn zum zweiten Mal sieht. Okay. Ganz entspannt liegt er da.
Und jetzt bekomme ich gleich sein Gesicht und andere Körperteile zu sehen.
Nur sein Gesicht.
Nur sein Gesicht.
Keine Sorge. Das sieht so aus.
Ich hatte schon ein bisschen Sorge, muss ich sagen.
Nee. Ja, also siehst das Porträt dieses unbekannten Mannes, nachdem er aufgebahrt wurde vom Leichenbestand.
Ja. Und David, was mir natürlich sofort auffällt, ist, dass dieser Mann eine gestreifte Krawatte trägt. Weiß natürlich nicht, ob das was
folgern wir daraus,
dass die Krawatte die Lösung für auf alle Fragen ist.
Okay.
Nein, aber ja, er trägt ein, also erstmal die Atmosphäre, also es ist ein sehr hell belichtetes Bild. Er liegt eigentlich relativ entspannt da, sieht fast lebendig aus.
Ja, wie sieht der Mann für dich aus? Wie würdest du den beschreiben, so auf den ersten Blick?
Er sieht aus, als würde er hat die Augen ja auch so halb offen, als würde er Fernsehen schauen zum Beispiel. Ja. Also als würde er irgendwas beobachten und das, so wie ich es jetzt vermute, im Liegen, trägt ein weißes Hemd, die Krawatte dazu und ja, also er sieht verdammt lebendig aus dafür, dass er tot ist. Ja,
da stimme ich dir zu. Lebendig und man könnte auch sagen, ganz schick eigentlich. Ne?
Ja,
genau das absolut. Haben sich die Leute damals auch gedacht. Und das erklärt eben auch dieses erste Missverständnis, als sie ihn gefunden haben. Auch hier, das ist natürlich, nachdem er schon einige Zeit tot war, sieht er sehr lebendig aus.
Ja, und er könnte vielleicht auch wirklich so eine Art Spion sein.
Okay.
Denke ich mir gerade, weil das ja eine der Möglichkeiten war. Mhm. Aber wir werden ja am Schluss aufdecken, was er ist. Sein Nacken scheint auch relativ muskulös zu sein. Ich weiß nicht, ob alle Spione muskulös sind, aber er sieht auf jeden Fall kräftig, schick gekleidet, also wie so ein James Bond oder so.
Interessant, was dir alles auffällt. Man könnte denken, du wärst der Gerichtsmediziner, denn der wird was sehr Ähnliches sagen. Ah, ja. Pass mal auf. Ja, also wir haben ja schon gesagt, athletisch gebaut, das hast du auch erkannt auf diesem Foto. Dann steht im Bericht außerdem noch, dass er den Gesichtsausdruck eines gebildeten Mannes hatte. Auch wenn einem das vielleicht ein bisschen komisch vorkommt, das Zitat lautet: "He carried an expression about his face as though he might have been an educated man", hat der Gerichtsmediziner dort eingetragen. Der Leichenbestatter, der den Körper einbalsamiert hat, meinte außerdem noch, dass der Mann außergewöhnlich kräftige Waden hatte. Ja. Im Vergleich zu den Waden anderer Männer anscheinend. Ihm fehlten außerdem 16 Zähne und er hatte mehrere kleine Narben. Und die Hinweise wirken vielleicht etwas unwichtig, Victor, aber du kannst dir vielleicht vorstellen, so wie du es auch gerade schon gemacht hast, dass jeder dieser Hinweise in der folgenden Zeit auf die Goldwaage gelegt werden sollte. Absolut, ja. Jedes kleinste Detail könnte irgendwas bedeuten. Kräftige Waden, sofort wurde überlegt, war dieser Mann ein Tänzer beispielsweise. Sofort wurde danach gesucht. Und meinst du, Victor, diese Hinweise haben irgendetwas gebracht?
Naja, es hat zumindest gedauert, bis man dann irgendwie das Ganze rekonstruieren konnte, aber zunächst einmal wahrscheinlich nicht, weil es ist ja auch ein bisschen widersprüchlich. Also diese fehlenden Zähne passen ja eigentlich nicht zu dem Bild, das du mir gezeigt hast, wo er sehr gepflegt aussieht und so aussieht, als hätte er sich sehr gut auch um seine Gesundheit gekümmert.
Ja.
Und warum dann so viele Zähne fehlen, das würde ja auf vielleicht eine Krankheit hindeuten oder auf etwas anderes, weiß ich jetzt auch nicht genau, aber was es dann ist,
guter
das
Punkt. Du uns
ja erzählen.
Das mit den Zähnen kann ich dir auch nicht beantworten. Also ich denke, die Zahnpflege war damals einfach nicht besonders weit.
16
Zähne sind schon eine Menge. Vielleicht hat er nicht so gesund gelebt und war trotzdem gepflegt. Das muss ich ja nicht ausschließen. Das
stimmt.
Es ist auf jeden Fall auch noch aufgefallen, dass er sehr gepflegte Füße und Schuhe hatte. Also auch das passt dazu. Er hatte allerdings auch gelbe Flecken an den Fingern, wie es typisch bei starken Rauchern war. Er hatte auch eine halb gerauchte Zigarette auf dem Kragen liegen und eine Zigarette hinter dem Ohr stecken. Außerdem eine Schachtel Zigaretten dabei.
Und das erklärt vielleicht auch das Zahnproblem.
Möglicherweise. Wir können nur spekulieren. Ja, und sonst wurde nicht viel bei ihm gefunden. Kaugummi, zwei Kämme, zwei Tickets, einmal ein Busticket zum Summerton Beach und ein unbenutztes Zugticket zu einem anderen Strand. Und wenn ich das so beschreibe, was er dabei hatte, was wir jetzt gesehen haben, Victor, fällt dir auf, was wir vermissen an dem Mann, was fehlt? Was du vielleicht erwarten würdest, wenn du eine Person irgendwo liegen siehst und die untersuchst?
Ja, nee, also, fällt mir jetzt gerade spontan nicht ein. Also seine Kleidung, ist die auch untersucht worden?
Die ist auch untersucht worden. Auch daran hat etwas gefehlt. Aber es ist ein bisschen eine blöde Frage, dich zu fragen, was nicht da ist.
Ja, nee, ich komme gerade nicht drauf.
Alles, was ich genannt habe, bringt uns nicht weiter, wenn wir ihn identifizieren wollen. Es gab keine Details zu seinem Namen, zu seiner Person.
Ah, ja. Ich habe natürlich nicht auf was Unsichtbares sozusagen spekuliert.
Genau, es war nämlich nicht da. Und natürlich fällt das der Polizei sofort auf, denn die durchsuchen seine Taschen, die durchsuchen alles und sie finden nichts. Kein Geld, kein Portemonnaie, kein Ausweis und selbst keine Etikette an seiner Kleidung. Die hat jemand entfernt gehabt. Das heißt, alles an diesem Mann war voll anonym, bis auf diese Bus- und Bahntickets. Und das war natürlich sehr merkwürdig. Welcher Mann legt sich an den Strand, um zu sterben und hat dann aus welchem Grund alle persönlichen Details über sich entfernt?
Ja.
Das ist eine Sache, die diesen Fall von einem normalen aufgefundenen Toten zu einem Mysterium gemacht hat, sobald das bekannt wurde. Es wurde jetzt erst über den Fall lokal berichtet und klar, das Detail war merkwürdig, aber auch da ist es noch nicht weiter aufgefallen eigentlich, sagen wir mal. In ganz Australien war das jetzt noch nicht bekannt. Das kam nach und nach, schließlich dann international. Aber trotzdem, bei allen Versuchen, bei allen, die glaubten, ihn zu kennen, es kam nicht eine einzige positive Identifizierung zustande. Ich habe ja schon gesagt, der Körper wurde jetzt zunächst einbalsamiert und dann auch noch einige Zeit aufbewahrt. Und dann gab es erstmal nichts, bis ein weiterer erster kleiner Durchbruch erzielt wurde. Denn es fiel der Polizei auf, dass in der örtlichen Bahnhofshalle ein Koffer eingecheckt war. Und der wurde für einige Zeit nicht abgeholt. Also ging man zu diesem Koffer, der wurde geöffnet und zunächst mal nichts Besonderes. Darin waren einige Kleidungsstücke, ein Rasierset, ein paar andere Gegenstände. Und es gab auch hier nur wenige Hinweise auf den Besitzer. Allerdings gab es doch etwas mehr nachzuverfolgen. Nämlich dann einen sehr auffälligen Faden. Das war ein sehr seltener Faden, wie man ihn nicht oft sieht. Und siehe da, den Leuten fällt auf, dass mit so einem Faden ein Loch in der Hose des unbekannten Mannes gestopft wurde. So offensichtlich genau derselbe Faden. Die Hose war übrigens auch australisch. Das heißt, es war höchstwahrscheinlich der Koffer dieses Mannes. Dann war in diesem Koffer auch noch eine Krawatte und ein Unterhemd. Und auf beiden stand der Name Keen. T. Keen, um genau zu sein. Also hatten wir einen ersten Hinweis zur Identität dieses Mannes. War dieser Mann vielleicht T. Keen? War das wirklich sein Koffer? Tatsächlich kommen wir auch da erstmal nicht weiter. Was jetzt klingt wie ein Durchbruch, war letzten Endes eine kalte Spur, denn es gab nirgendwo einen Keen, der vermisst wurde. Man konnte also diesen Namen mit keiner Person zusammenbringen. Alle Keens, die bekannt waren, lebten eben noch. Logischerweise waren sie kein unbekannter Toter. Und auch Variationen des Namens, da wurde versucht abzuleiten, das hat alles nicht viel gebracht. Außerdem war es zu diesem Zeitpunkt so, dass nach dem Krieg viele Migranten, reisende Soldaten Kleidung getauscht hatten. Kleidung gekauft hatten, Secondhand-Kleidung bekommen hatten oder auch gespendet durch Hilfsorganisationen. Und da hatten eben oft Leute ihre Namen draufgeschrieben. Die hat man nicht immer wieder getauscht. Das heißt, dieser Name konnte eigentlich von überall herkommen. Es musste überhaupt nicht der Name des unbekannten Toten sein. Die Behörden kommen also auch hier nicht weiter und sie haben es auch nicht einfach, denn es ist bei weitem nicht der einzige Fall. Auch deswegen ist er erstmal nicht so spektakulär, einfach weil es zu dieser Zeit sehr viele ähnliche Fälle in Australien gibt und auch in der Stadt, wo er gefunden wird, in Adelaide ist das ja. Es gab dann direkt nach der Schlagzeile zum Somerton Man, die hieß Body Found on the Beach. Direkt die nächste Schlagzeile dort stand Found Dead with His Throat Cut. Ja, Kehle durchgeschnitten und noch Alleged Stabbing in the City wurde jemand erstochen. Also für die Leute, die Zeitung gelesen haben, war es nichts Ungewöhnliches, solche Todes- oder auch Mordmeldungen zu finden. Wir können sogar sagen, Verbrechen aller Art eigentlich, also auch Mord und Selbstmord, waren für die Gesellschaft nach langen Kriegsjahren und auch nach der großen Depression fast noch alltäglich in Australien, Victor. Und wir hatten ja eine Frage, die darauf gezielt hat. Tatsächlich, die Verbrechensrate und ebenso übrigens die Scheidungsrate, die waren beide in Australien nach dem Zweiten Weltkrieg erstmal um 20% gestiegen. Die Gesellschaft war also stark getroffen vom Krieg und auch noch von der großen Depression. Das heißt, wir müssen uns vorstellen, dass viele australische Männer natürlich wieder in die Gesellschaft zurückkehren, kurz nach dem Weltkrieg und nachdem sie zum Beispiel im Krieg traumatisiert wurden, ja, nachdem sie gewaltbereiter geworden waren. Das heißt, es ist eine sehr, sehr harte Zeit für die Gesellschaft, für diese Männer, für ihre Familien, Frauen, Bekannten, Kinder und so weiter und auch eben für die Behörden, die versuchen, das aufzufangen. Diese erhöhte Kriminalität und Gewaltbereitschaft, zersplitterte Familien, ja, mit vermissten Angehörigen und so weiter. Das ist die harte Realität des Somerton Man. Das müssen wir uns klar machen. Dieser Mann stirbt nicht einfach in einem leeren Raum, sondern die Umstände spielen sicherlich eine Rolle bei seinem Tod. Und sie erklären uns auch, wie die Zeitgenossinnen und Zeitgenossen auf ihn reagieren. Denn für sie ist es erstmal nicht unbedingt jetzt ein mysteriöser Spion, sondern ein weiterer Toter. Ja. Eine weitere, wahrscheinlich tragische Figur, von denen sie nur allzu viele leider kennen, oft aus ihrem Umkreis. Leuten, die nie aus dem Krieg zurückgekommen sind, Angehörigen, nach denen sie suchen, die nicht wieder zurückkommen.
Ja, das ergibt dann natürlich definitiv Sinn. Ich war bei der Beantwortung meiner Frage irgendwie eher so auf der Suche nach der Ursache aus sozusagen. Und da war mir der Zweite Weltkrieg oder das Ende des Zweiten Weltkriegs irgendwie zu weit weg, 45, 48. Und man muss natürlich sagen, Kalter Krieg ist natürlich wirklich noch sehr, sehr früh zu diesem Zeitpunkt, je nachdem, wo man ihn ansetzt.
Moment, ich glaube, du denkst, wir haben eine andere Frage beantwortet, als wir sie haben. Wir haben nämlich nur die Frage über die australische Gesellschaft beantwortet.
Ach so.
Die Frage zum Zweiten Weltkrieg oder Kalten Krieg, die kommt noch.
Ach, die kommt noch. Okay, na gut, dann habe ich nichts gesagt.
Ja.
Dann habe ich die beiden Fragen durcheinander gebracht.
Die sind auch recht ähnlich, aber eine davon haben wir noch nicht aufgeklärt. Und du wirst auch gleich sehen, warum.
Okay.
Also, wir sehen jedenfalls, der unbekannte Tote war mehr als nur ein spannender Mystery-Fall, sondern er sagt uns auch einiges über die Leute dieser Zeit und natürlich auch über das, was sie selber denken und was sie darüber schreiben. Trotzdem, es wurde jetzt natürlich weiter ermittelt, auch wenn es solche Fälle oft gab. Die Polizei war dran und sie war auch sehr sorgfältig. Als dann klar war, dass niemand vor Ort diesen Mann identifizieren konnte, es kamen Dutzende Menschen, ja, manche waren sich sicher, niemand konnte nachweisen, diesen Mann wirklich zu kennen. Es hat nicht geklappt, deswegen kürze ich das ab. Nachdem das klar war, wurden die Fingerabdrücke auch international verbreitet. Allerdings nur zu den USA und in den Commonwealth-Staaten, auch dort kannte ihn niemand. Die Ostblock-Staaten haben diese Fingerabdrücke nicht bekommen. Warum, wissen wir nicht, ehrlich gesagt. Möglicherweise einfach wegen der Politik. Dann zu der Zeit wollte man sich vielleicht nicht austauschen. Es ist aber sehr schade, denn es sind viele Geflüchtete aus den Ostblockstaaten nach Australien gekommen. Es wäre also durchaus möglich, dass er einer davon war. Aber ja, die Fingerabdrücke brachten die Behörden auch nicht weiter. Sie konnten niemandem zugeordnet werden. Also wurde jetzt im Mai 1949, im Dezember wurde der Mann gefunden, im Mai eine zweite Obduktion angeordnet. Nach dieser zweiten Obduktion wurde der Somerton Man dann auch endlich beerdigt. Vorher wurde allerdings noch ein Gipsabdruck gemacht von seinem Gesicht und seinem Oberkörper. Auch der ist heute noch vorhanden. Und dieser Abdruck wird noch sehr wichtig sein. Aber erst am Ende der Folge. Also merken wir uns den, Victor.
Du spannst uns auf jeden Fall alle auf die Folter.
Ja, dazu kommen wir noch zurück. Zunächst mal ist jetzt dem untersuchenden Mediziner aufgefallen, was vorher nicht bemerkt worden war, nämlich, dass es eine kleine Uhrentasche in der Innenseite dieser australischen Hose dieses Mannes gab. Und in dieser Tasche war ein zusammengerollter Zettel, der den Fall auf einmal ziemlich heiß gemacht hat. Für die Öffentlichkeit jetzt auch. Denn auf diesem Zettel standen zwei Worte. Tamam Shud. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus und ich frage dich jetzt nicht, was das heißt, Victor, denn das ist Persisch. Ich sag's dir aber, es bedeutet fertig, vollendet, abgeschlossen oder auch es ist vorbei. Tja, das bringt natürlich dem Fall schon eine andere Richtung, wenn ein Toter mit diesen Worten in seiner Tasche gefunden wird, würde ich mal sagen. Worauf könnte das hindeuten? Ist, glaube ich, relativ naheliegend, wenn jemand es ist vorbei dabei hat.
Ja, ich meine, das könnte natürlich dann auf Selbstmord hindeuten,
ja.
Wenn er das dabei hat. Es kann natürlich aber auch sein, dass jemand ihn vergiftet hat und ihm, um ihm so richtig eins auszuwischen, ihm das in die Hände
das gedrückt
hat.
Das wäre beides möglich, ne?
Weil ansonsten würde man das wahrscheinlich eher so, weiß ich nicht, ob ich mir das richtig vorstelle bei einem Selbstmord, aber so auf dem Küchentisch oder irgendwo liegen lassen, ja. wo es Leute auch auffinden.
Ja.
Absolut. Wobei in der Hosentasche sollte man meinen, wird es auch relativ schnell gefunden, aber es hat wohl gedauert.
Es war in einer versteckten Tasche. Das ist ja das Ding. Es war in einer kleinen Tasche in der Innenseite seiner Hose. Aber das war keine normale Tasche.
Okay.
Das macht das Ganze noch viel merkwürdiger. Zum Glück wurde es überhaupt gefunden, aber das macht den Fall so verwirrend, weil genau wie du gesagt hast, wieso würde jemand, der Suizid begeht, möglicherweise das Ganze ohne Nachricht machen? Auf der anderen Seite, warum an einem öffentlichen Ort? Und dann warum mit diesem versteckten Zettel?
Ja,
also es macht nicht so wirklich Sinn. Und wir können das auch ehrlich gesagt nicht alles beantworten. Also ein bisschen rätselhaft bleibt dieser Fall auf jeden Fall, gerade bei solchen Dingen. Und natürlich ging es den Ermittlern auch nicht anders zu der Zeit. Sie hatten jetzt aber was, woran sie sich festbeißen konnten, nämlich an diesen zwei Worten. Und sie konnten relativ schnell feststellen, woher sie kommen, nämlich aus einem damals sehr bekannten Gedicht. Dieses Gedicht heißt Rubaiyat of Omar Khayyam, beziehungsweise das ist eigentlich die englische Übersetzung eines alten persischen Gedichtes. Und diese Übersetzung war damals sehr weit verbreitet in der englischsprachigen Welt. Sehr beliebt, sehr bekannt. Das Gedicht ist eigentlich aus dem 11. Jahrhundert von einem gewissen Omar Khayyam aus Persien. Aber durch einen Autor, der das übersetzt hat, wurde dieses Gedicht, hat es ein richtiges Eigenleben entwickelt, ist eigentlich in der ganzen westlichen Welt bekannt geworden und sehr bewundert geworden. Mhm. Ungefähr vom Ende des 19. Jahrhunderts bis Mitte des 20. Jahrhunderts hat dieses Gedicht ganz, ganz viele Leute fasziniert. Ja. Also es war ein richtiger Hype, was wir uns heute schwer vorstellen können, weil ich glaube, heute kennt dieses Gedicht kaum noch jemand. Aber Victor, wenn wir beide gelebt hätten, ja, 1940, hätten wir dieses Gedicht wahrscheinlich gekannt, wenn wir englischsprachig gewesen wären.
Und über was hätten wir uns unterhalten? Also um was geht es in diesem Gedicht?
Ja, es ist ein Liebesgedicht mit einem orientalischen Setting im Prinzip. Ah. Und diese Kombination dieser zwei Dinge hat die Leute wohl so fasziniert. Ja. Damals war man ja gewissermaßen verrückt nach dem Orient, weil man das so exotisiert hat. Fremd, ja, exotisch, geheimnisvoll und dann eben noch Liebe, was so ein bisschen so die Grundform des Gedichtes ist, worum es geht. Das beides hat anscheinend einen Nerv getroffen und eben in der spezifischen Übersetzung dieses englischen Autors. Ja, das war genau das, was die Leute so fasziniert hat. Ja, die waren regelrecht verrückt danach. Das können wir uns eigentlich nicht mehr so ganz vorstellen. Aber in den USA, Großbritannien, Australien, alle liebten dieses Gedicht, alle kannten es auch. Und es endet eben mit diesen berühmten zwei persischen Worten, Tamam Shud. Also die waren im Original abgedruckt. Deswegen nennt man diesen Fall auch oft den Tamam Shud-Fall.
Ach, spannend.
Ja. Also auch da ist der, damit ist der bekannt. Und jetzt war natürlich die Frage, was hat es damit auf sich? Denn etwas Entscheidendes war noch dort zu sehen. Diese Worte waren nicht handschriftlich dort draufgeschrieben, sondern sie waren gedruckt. Das heißt, es war ersichtlich für die Polizei, dass dieser Zettel irgendwo rausgerissen worden war. Genauer gesagt aus einem Buch, denn dieses Gedicht war in Buchform veröffentlicht. Das heißt, es musste irgendwo ein Buch geben, in dem genau diese zwei Worte gefehlt haben. Und jetzt wollte die Polizei dieses Buch in Adelaide finden, in Australien. Tja, das war erstmal leichter gesagt als getan. Also die Polizei hat natürlich jetzt öffentlich gefragt, ob irgendjemand vielleicht ein Buch hat, in dem genau diese zwei Worte fehlen. Es haben Dutzende Menschen angerufen und gesagt, ich habe ein Buch, Allerdings war es dann immer ein vollständiges Buch, aber sie wollten trotzdem anrufen. So begeistert waren sie von dem Fall. Denn als das rauskam, dieses bekannte Gedicht, die mysteriösen Umstände, wurde der Fall jetzt 1949, so Mitte des Jahres, ab dem Sommer, immer, immer, immer bekannter. Hm. Jetzt weit über Adelaide hinaus.
Ja, können wir auch vorstellen, dass manche sich den Spaß erlaubt haben, die Seite tatsächlich rauszureißen. Aber man sieht ja dann sehr schnell, ob das das richtige Buch ist oder nicht, indem man eben puzzelartig schaut, ob das passt oder nicht. Aber also könnte ich mir vorstellen, dass jemand so rausgerissen
hat. Das würde ich jetzt mal nicht anzweifeln. Du also bist so einer, der dann so einen Fake-Anruf macht, ich sehe schon.
Na, ich nicht unbedingt, aber ich würde sagen, es hätte vielleicht Leute gegeben, die das so gemacht
haben. Ich würde sagen, es hat mit Sicherheit solche Leute gegeben. Also die Polizei musste generell während dieses ganzen Falls sehr, sehr vielen falschen Spuren folgen. Manche haben es gut gemeint, andere vielleicht, wie du, etwas weniger gut. Hat natürlich nichts gebracht. Im Juli 1949 hat eine Zeitung das auch gedruckt und mit der Einschätzung, dass es vielleicht eine Chance von 1 zu 1 Million wäre, dass dieses Buch wirklich auftaucht. Ja, Victor, was passiert, wenn man sowas sagt?
Ja, klar, muss natürlich auftauchen.
Genau.
Und am besten fällt es auch noch dem Autor des Artikels irgendwie auf. Aber so ist es wahrscheinlich nicht, dann ganz, nicht gekommen.
Aber eigentlich, sagen wir mal jetzt so der Story halber, sobald die Zeitung das gedruckt hatte, wurde das Buch gefunden. Tatsächlich, kurze Zeit später findet ein Geschäftsmann, wie er sich selber genannt hat, genau dieses Buch in seinem Auto. Es hatte anscheinend jemand durch das geöffnete Fenster geworfen. Er schaut in das Buch und tatsächlich fehlt in diesem Buch genau die ausgerissene Stelle.
Okay, also es ist tatsächlich das Zufall.
Das stimmt und es ist Zufall. Okay. Ja.
Das klang gerade so, als würdest du sagen, oh, was für ein Zufall.
Das würde ich nochmal klar sagen. Also dieser Mann sagt die Wahrheit, das ist jetzt kein Fake. Und die Polizei kann das feststellen, eben es passt genau dort hinein. Und damit ist klar, dass der zweite Gegenstand gefunden wurde, der zu diesem Somerton Man gehört. Erst der Koffer, jetzt das Buch. Und wir können uns eben überlegen, was er mit diesen zwei Worten wohl sagen wollte. Das haben die Leute sich natürlich auch gedacht. Aber sie hatten noch mehr Anhaltspunkte, denn auch in dem Buch stand etwas. Jemand hatte in dieses Buch etwas hineingekritzelt. Scheinbar zufällige Buchstaben, was, wenn man sich das anguckt, stark an eine verschlüsselte Nachricht erinnert. Ich lese die Buchstaben jetzt nicht vor, weil es wirklich zufällige Buchstaben sind. 3 Reihen, eine durchgestrichene Reihe. Viele Großbuchstaben. Wer wissen will, wie das aussieht, das sieht man natürlich bei uns auf Instagram. Das werden wir hochladen, auch mit anderen Fotos. Oder auf Wikipedia kann man sich das auch anschauen. Man wird aber nicht schlau aus diesen Buchstaben. Niemand ist daraus schlau geworden. Und die Versuche, diesen Code zu knacken, falls es ein Code war, die waren alle erfolglos bis heute. Ein Team um den Professor Derek Abbott hat auch den Computer zur Hilfe genommen, KI, und versucht statistisch auch die wahrscheinlichste Bedeutung dieser Buchstaben zu finden. Laut ihnen wäre es am wahrscheinlichsten, dass die Buchstaben einmal jeweils den ersten Buchstaben eines Wortes bedeuten. Das ist so eine beliebte Verschlüsselungsmethode. Alle verbreiteten Codierungsmöglichkeiten aus den 40er Jahren haben sie auch getestet, aber da gab es kein Match. Und es blieb dann die Möglichkeit, dass jeder Buchstabe den Wörtern aus einem bestimmten Text entspricht. Aber um das nachzuverfolgen, müsste man den Text finden. Und das ist auch nicht gelungen und ist eben auch sehr schwer. Könnte im Prinzip sein, dass dieser Mann einen zufälligen Zeitungsartikel hatte, weißt du, und das damit irgendwie verschlüsselt hat, dann wüsste er natürlich den Code, alle anderen können ihn nie finden. Ist schwer zu sagen. Aber auch das war nicht der letzte Hinweis. In dem Buch stand außerdem noch eine Telefonnummer. Und diese Telefonnummer, die konnte man sehr wohl zurückverfolgen. Und siehe da, es war die Nummer einer Frau, die nur 5 Minuten vom Strand entfernt gewohnt hat, wo dieser Mann gefunden wurde. Ihren Namen konnte man auch relativ schnell herausfinden. Allerdings war diese Frau nicht besonders gesprächig in Interviews und alles, was sie dazu gesagt hat, ist, dass sie den Mann nicht kennt und dazu nichts weiter helfen kann. Sie war allerdings durchaus verdächtig. Also bis heute hält sich die Vermutung, dass sie etwas verbergen wollte, was, glaube ich, auch durchaus nicht unbegründet ist, denn irgendwie muss diese Nummer ja in das Buch gekommen sein.
Ja, und ich meine, Großteil der Gewaltverbrechen oder ich weiß nicht, ob es bei Mordfällen auch so ist, Gewaltverbrechen passieren ja innerhalb eines bekannten Umfelds oder eines familiären Umfelds.
Doch, und
das würde
Fall.
Natürlich wunderbar in dieses Muster passen.
Ja, ja. Nee, da hast du, also ich bin ziemlich sicher auch bei Mordfällen. Das meiste sind bekannte Familie, PartnerInnen. Ja, also das könnte man denken, aber auch hier, wir haben also die nächste super heiße Spur, aber ich muss dich enttäuschen, Victor. Das war's.
Auch das.
Ja, diese Frau hat nichts weiter gesagt. Sie bleibt verdächtig, aber man konnte nichts weiter aus ihr rausbekommen. So ist es bis heute. Keine weiteren Informationen dazu. Natürlich eine große Enttäuschung für alle, die dachten, da würde mehr kommen. Aber man konnte sie eben nicht entscheidend damit in Verbindung bringen. Und sie hat tatsächlich sogar gesagt, sie hätte mal einem Mann eine Kopie dieses Gedichts der Rubaiyat gegeben. Aber diesen Mann konnte man finden und er hatte das Buch noch. Also das war offensichtlich nicht der unbekannte Tote. Ja, und natürlich wurden jetzt diese Zeilen mit den scheinbar zufälligen Buchstaben, die wurden überall gedruckt in den Zeitungen. Das ganze Land war jetzt daran interessiert und bald auch die ganze Welt, etwas übertrieben gesagt, diesen Fall zu lösen. Und alle haben es versucht, aber niemand konnte es. Also niemand wusste genau, was die beiden Wörter bedeuten sollten in dem Zusammenhang. Niemand konnte diesen geheimnisvollen Code lösen.
In welchen Jahren findet dieser Hype jetzt vor allem statt?
Wir sind schon in der Zeit kurz danach. Also wie gesagt, die ersten Monate sind so ein bisschen unter dem Radar und dann 1949, 50 und Anfang der 50er Jahre ist eigentlich der erste große Hype dieses Falls. Aber ich würde sagen, dass dieser Hype nie wieder ganz abbricht. Mhm. Also ab dem Zeitpunkt ist es eigentlich sehr intensiv, aber vielleicht am intensivsten in diesen ersten Jahren, als auch noch offiziell ermittelt wird und als die Zeitungen eben diese neuen Informationen drucken. Ja. Unzählige Amateur-Code-Knacker versuchen ihr Bestes. Sie können nichts dort rausholen. Die meisten sind sich aber sicher, es war entweder ein persönlicher Code, um eine private Nachricht zu verschlüsseln, oder es war natürlich der Beweis für ausländische Spionage. Immerhin, Victor, hatte ja der Kalte Krieg schon begonnen. Ungefähr ab 47, sagt man. Das heißt, 48 befinden wir uns durchaus in einer schon intensiven Anfangsphase. Und die Leute wussten, was international so möglich war. Und sie wussten, dass da auch einiges an Spionage möglich war. Wir müssen aber dazu auch wissen, dass es gar nicht so unüblich war, für sich selbst einen Code zu erfinden. Also das ist durchaus denkbar. In der Zeit, in der wir uns hier bewegen, war das relativ normal. Die Leute haben damals öfter Codes benutzt, um sensible Daten zu verschlüsseln oder geheim zu kommunizieren. Wir machen das heute eher nicht mehr, weil wir einfach andere Möglichkeiten haben. Damals hat man das gerne gemacht. Also relativ naheliegend tatsächlich, dass der Somerton Maugham das getan hat und das vielleicht ja etwas ganz Alltägliches war, was er da aufgeschrieben hat. Und wahrscheinlich hätte er niemals damit gerechnet, dass irgendjemand das mal besonders interessant findet.
Wer weiß?
Ja. Ach so, ja. Vielleicht war es eben doch eine ganz entscheidende Botschaft. Das können wir nicht sagen, denn dieser Code wurde bis heute nicht entschlüsselt. Viele haben natürlich die Theorie gehabt, dass die Nachricht auf jeden Fall etwas mit Liebe und oder mit Suizid zu tun haben musste, einfach aufgrund des Gedichtes, in dem sie standen. Also die Theorie, dass der Mann sich aus Liebeskummer eben das Leben genommen haben könnte, das war relativ häufig. So häufig, um nochmal darauf zurückzukommen, dass es uns eben ja viel über die Zeit verrät. Also 48, das ist ein Jahr, viele einsame Männer fristen dort ihr Dasein. Das war den australischen Mitmenschen nur zu gut vertraut. Und sie haben eben auch dieses Schicksal für den Somerton Maugham angenommen. Also viele dachten, er ist einer von ihnen, ein Australier, dem es so ergangen ist. Und es war eben dann auch für diese Zeit nochmal besonders tragisch, dass jemand einfach stirbt ohne Angehörige und dass niemand ihn kennt. Und das ging immer so weiter, hat die Leute auch nachhaltig wirklich traurig gemacht. Also auch in der Öffentlichkeit, dass niemand diese Person irgendwie begraben möchte, ja, niemand irgendwas über sie weiß, ist irgendwie ja ein sehr, sehr tragisches Schicksal, auch aus heutiger Sicht. Und war für die Leute eben ja durchaus nicht ungewöhnlich. Genauso wie die Möglichkeit, dass er ein Vertriebener war oder Heimatloser, der vielleicht gerade nach Australien gekommen war. Das wäre nochmal eine zweite Möglichkeit, eine Displaced Person. Es haben auch tausende Menschen 1948 Europa verlassen, nach dem Krieg, gerade auch um nach Australien zu gehen. Hm. 16 Schiffe waren das insgesamt. Vielleicht war er auf einem dieser Schiffe. Und es ist auch nicht ungewöhnlich, dass dabei Pässe verloren gehen, Leute ihren Namen ändern, falsche Namen angeben. Ja, also ist der Somerton Maugham, um es kurz zu machen, eigentlich nach und nach mehr als das geworden, was er war, ein bekannter Mann, sondern er wurde immer zu dem auch, was die Zeitgenossen und Zeitgenossen in ihm sehen wollten. Wir kennen das schon von anderen Fällen, dass die Person mehr wird als sie selbst, ja, zu einem Sinnbild für irgendetwas. Mhm. Bei Rasputin hatten wir das auch. Es steht gar nicht mehr so sehr zur Debatte, was die Person selber tut, sondern was die Leute denken. Ja, in der Öffentlichkeit wird das Bild immer anders interpretiert. Und in den Jahren nach dem Krieg ist das eben erstmal diese Idee eines verlorenen, einsamen Mannes. Unzählige Menschen schreiben der Polizei, weil sie hoffen, dass dieser Somerton Maugham ihr Ehemann ist, ihr Vater, ihr Bruder, ihr Sohn, was uns zeigt, wie es den Leuten geht, wie verzweifelt sie teilweise sind auf der Suche nach Angehörigen. Aber dann vergehen eben einige Monate und Jahre, der Krieg rückt weiter in die Vergangenheit und dafür wird der Kalte Krieg immer präsenter, denn der wird immer heißer. Mhm. Ja? Und deswegen verschieben sich jetzt nach und nach auch die Theorien ein bisschen über den Somerton Maugham. Und wir können ganz gut nachvollziehen, wie sich das ändert. Und Victor, jetzt ahnst du bestimmt, zu welchen Theorien es vor allem dann kommt in den nächsten Jahren.
Ja, das müssten ja dann Spionagetheorien sein. Also, dass er vielleicht als Spion tätig war für die eine oder andere Seite, weil man ja wirklich nichts über seine Identität weiß. Also wenn er beispielsweise aus Europa geflüchtet ist, was ja auch sein kann, dann kann er ja wirklich auch jeder Nationalität völlig zugehören. Und man weiß es nicht, weil er wird ja Er konnte ja nicht für sich sprechen und er wird nie für sich sprechen können. Und das macht das ja so faszinierend. Aber man wird wahrscheinlich noch ein paar mehr Details rausgefunden haben.
Absolut. Also in den 50er Jahren erleben die Leute jetzt Dinge wie den Koreakrieg, atomare Aufrüstung, Space Race und natürlich auch Spionageaffären. Der Somerton Man ist immer weiter ungelöst und es gibt immer wieder neue Theorien. Und die Zeitungen berichten auch gerne immer wieder darüber. Das heißt, es wird immer wieder neu hochgekocht, dieses Thema. Jetzt ist die Idee weniger, dass es ein armer, verlorener Australier war, ein tragisches Opfer seiner Zeit, sondern jetzt wird er auf einmal eher zu einer finsteren Figur. Jemand von außerhalb. Leute haben Angst, dass er sozusagen ein böser Ausländer ist, ein Spion. Er hat was zu verbergen, er ist mysteriös. Also die Interpretationen werden auch feindseliger zu dieser Zeit. Der Verdacht lag jetzt nahe, dass er ein Spion sein musste, ein Geheimagent, den irgendjemand wohl zur Strecke gebracht hatte. Und es gab eigentlich nur eine Nation, einen Ort, von dem dieser Spion kommen konnte. Da waren sich die Leute sicher. Und welche Macht war das natürlich, Victor?
Ja, das musste ja dann die Sowjetunion gewesen sein. Mhm. Die aber dann, was das Loswerden der Leiche ein bisschen schlampig gewesen sein muss, weil normalerweise würde man sie ja nicht angelehnt an eine Mauer
liegen lassen. Das ist ein sehr guter Punkt, ja.
Aber ja, wahrscheinlich eben jemand aus der Sowjetunion, hat man vermutet.
Ja, also die Sowjetunion, völlig richtig, war um diese Zeit eigentlich immer im Verdacht, im Westen Spionage zu betreiben. Das haben sie auch getan, deswegen war dieser Verdacht auch natürlich begründet. Und wieder erklärt uns deshalb auch der Somerton Man etwas über diese Zeit im Kalten Krieg. Und Victor, ich kann auch jetzt verraten, das ist auch die Antwort, auf die ich hinaus wollte mit der Frage. Der Kalte Krieg, dieser Kontext, führt nochmal zu einer völligen Uminterpretation eigentlich dieses Somerton Man und ist dafür verantwortlich, dass wir noch heute ganz oft an Spion denken, wenn wir sein Bild sehen und seine Geschichte.
Dann habe ich die Frage ja richtig beantwortet.
Ja, genau, da hast du einen Schwarze getroffen, womit du 1-1 stehst. Ja. Schon mal nicht schlecht. Ja, und wir sehen also die Reaktion, die Spekulation, die zeigen uns, wie die Leute sich damals gefühlt haben, nämlich jetzt durchaus besorgt aufgrund der internationalen Ereignisse, aufgrund dieses Entstehens West- und Ostblock, der Kalte Krieg wird immer intensiver. Und ich denke aber, um diesen Verdacht noch etwas besser zu verstehen, hilft es uns sehr, wenn wir uns diese Jahre nach dem Krieg noch etwas genauer ansehen. Denn Victor, du fragst dich vielleicht, welcher Teil dir im Podcast noch fehlt. Und ich glaube, mit einer Sache und einem Abschnitt unseres Podcasts können wir den Somerton Man auch noch etwas besser verstehen. Richtig.
Ja, ich wusste nicht, ob das jetzt in dieser Geschichte noch kommt oder nicht.
Na klar.
Und freue mich jetzt sehr auf den sogenannten historischen Kontext, auf den ich mich jetzt besonders freue, weil der uns vielleicht jetzt nochmal so ein bisschen das Ganze besser einordnen lässt.
Ja.
Weil wir jetzt ja sehr nah bisher an dem Protagonisten unterwegs waren und das aber auch spannend ist, aber vielleicht nochmal eben wissen wollen, was dort für Zustände herrscht.
Ja, ich denke auch hier, der historische Kontext ist unverzichtbar, wenn wir diese Geschichte besser verstehen wollen. Tatsächlich gehen wir damit so ein bisschen in die James-Bond-Richtung, ein bisschen in die Spionage-Richtung und das, weil das damals durchaus auch stattgefunden hat. Denn der Somerton Man, glaubten viele, war ein sowjetischer Spion, der im Namen des Kommunismus Informationen sammeln sollte und das kommt nicht von irgendwoher, dass es diesen Verdacht gab. Also für viele Australierinnen und Australier war das eine große Angst. Der Kommunismus, das war zu diesem Zeitpunkt schon ein klarer Feind für einen großen Teil dieses Landes. Antikommunismus war auch nicht ganz neu in Australien, es war ein starker Einfluss. Genauso eben die Angst vorm Kommunismus generell. Vieles wurde übrigens aus den USA übernommen, seit dem sogenannten Red Scare, dem ersten Red Scare, der Angst vor dem Kommunismus seit der Oktoberrevolution eigentlich, seit 1917. Und das ging in den 20ern und 30ern auch so weiter in Australien. Das Thema war nie ganz weg. Und auch im Zweiten Weltkrieg war Spionage schon ein großes Thema und eben auch die Abwehr von Spionage in Australien. Da gab es einige Organisationen, die das getan haben. Dann war man besonders über die Aktivitäten der kommunistischen Partei in Australien besorgt. Die war nämlich ziemlich stark, hat politisch mitgemischt und stand im Verdacht, auch Spionage zu betreiben für sozusagen ihr Mutterland, an dem sie sich orientiert hat, für die Sowjetunion. Und nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs waren diese Sorgen keinesfalls verschwunden, sondern es gab gleich wieder neue. Jetzt war es keine direkte Kriegsspionage mehr, aber gleich bei Kriegsende ist bekannt geworden, dass die Sowjetunion in verschiedenen westlichen Staaten Spione eingesetzt hatte. Die ganze Zeit schon im Prinzip. Und Australien selbst wurde jetzt gewarnt von den USA und von Großbritannien. Die wussten nämlich bereits, dass sowjetische Agenten in Australien seit Jahren aktiv waren, obwohl die australische Regierung das selber noch gar nicht wusste. Die hatten es ihnen nämlich nicht gesagt, weil sie nicht wollten, dass die Sowjetunion weiß, dass sie es wissen, wenn du mir da folgen kannst.
Ja.
Man kannte allerdings die Namen der Spione auch noch nicht. Man wusste nur, dass es dort welche gab. Die Namen waren verschlüsselt, deswegen konnte man das noch nicht aufklären. Ja, und gerade weil es auch Angst gab, dass durch die Zusammenarbeit zwischen USA, Großbritannien und Australien jetzt auch US- und UK-Informationen an die Sowjets geraten, war der Druck groß auf Australien. Der Druck war so groß, dass dann auch eine eigene australische, ja, Geheiminformationsgesellschaft, also ein Geheimdienst gegründet wurde, die sogenannte ASIO oder ASIO, A-S-I-O, ab 1949. Es gab natürlich auch Vorgängerorganisationen, aber wir sehen also der ganz reale Druck und die Gefahr durch vor allem sowjetische Spionage war so groß, dass das offensichtlich notwendig war. Und die Aufgabe dieser ASIO, spreche ich jetzt einfach mal aus, die war es jetzt vor allem, kommunistische Unterwanderung abzuwehren und die Spione zu identifizieren, von denen man schon erfahren hatte, die also eindeutig in Australien waren. Das hat bei einigen auch geklappt. Und besonders 1954 hat sich das Ganze im Prinzip dramatisiert auf die Spitze. Und es hat große Wellen geschlagen. Da ist nämlich ein sowjetischer Agent namens Petrov ausfindig gemacht worden, der relativ weit gekommen war, eine wichtige Funktion schon hatte in Australien, wichtige Informationen weitergegeben hatte und man konnte ihn überreden, zu Australien überzulaufen und viele entscheidende Informationen über das, was die Sowjetunion dort tat, weiterzugeben an die australische Regierung, mit der er jetzt zusammengearbeitet hat.
Ja, er wurde zum klassischen Doppelagent.
Genau, ganz genau. Doppelagenten gab es natürlich viele zu dieser Zeit, auch in Australien, was man vielleicht nicht unbedingt denkt, aber auch dort, gerade auch wegen der Verbindung, wollte die Sowjetunion durchaus Informationen beschaffen, auch über die anderen Staaten. Mhm. Natürlich auf der anderen Seite genauso. Viele Agenten waren auch in der Sowjetunion. Also es wurde eigentlich spioniert ohne Ende. Es war ungefähr übrigens auf demselben Niveau, was so die Qualität und die Quantität der Spionage anging, aber eben auch in Australien. Und dass das jetzt nochmal entlarvt wurde und dass das jetzt öffentlich wurde, was dort stattfand, das war ein riesiger Skandal. Und mit diesen Aktivitäten war das Thema in der Öffentlichkeit sehr sichtbar. Damit eben dann auch die Ängste und die Vorstellungen, was dort hinter verschlossenen Türen im Verborgenen stattfand. Und das hätte eben auch der Summit Man sein können. Mhm. Und wenn jetzt zu dieser Zeit jemand gefunden wurde, auch wenn das vielleicht schon ein paar Jahre her war, dann war eben der erste Gedanke Spion. Ja. Jetzt auf einmal denken die Leute, ein Mann ohne Identität, alle identifizierbaren Materialien weg, die Zettel abgeschnitten von seiner Kleidung, die Etikette, das klingt nach Spionage. Mhm. Da waren sich die Leute sicher, sie waren alarmiert. Bewiesen werden konnte das natürlich wieder nicht, dass es sich hier um einen Spion handelt. Dafür hätte man noch ganz andere Dinge finden müssen. Verdacht gab es durchaus, denn auch in unmittelbarer Nähe dieses Strandes waren einige wichtige wissenschaftliche oder militärische Gebäude beispielsweise, die durchaus Ziele von Spionage hätten sein können. Hm. Also der Verdacht lag nahe, aber er wurde bis heute nicht bewiesen. Das heißt, so verlockend diese Spionagevorstellung auch ist und so berechtigt sie auch ist, aufgrund des Kontextes, wir müssen sie jetzt doch wieder fallen lassen.
Ja, ja, weil es vielleicht auch zeitlich ja nicht unbedingt passt. Also was ich meine ist, wobei ich das jetzt nicht genau weiß, wann eben die Namen beispielsweise weitergegeben worden sind, also wann diese kurze Kommunikation stattfand, die nicht zu einer größeren Kooperation ja werden sollte, aber wann eben die australische Regierung sozusagen sich dann wirklich drum gekümmert hat, den Spionen nachzugehen, die aus der Sowjetunion da waren. Und wenn das wirklich erst in den 50ern angefangen hat, dann passt es ja zeitlich nicht so ganz genau. Aber vielleicht kann man das zeitlich auch gar nicht so genau eingrenzen.
Also es passt zeitlich schon, weil die Spionage vorher angefangen hatte. Die wurde eben erst später aufgedeckt.
Genau, aber das Verfolgen, ich dachte, die Australier hätten das lange selbst gar nicht gewusst und hätten dann irgendwann Bescheid bekommen
von den USA. Das ist richtig, genau.
Und das fand noch vor 49 statt.
Ja, klar, also es ist so, die Information über die Spionage, die ist schon im Zweiten Weltkrieg an die australischen Behörden gegeben worden.
Ah, okay.
Es ist nur so, dass die USA und Großbritannien nicht wollten, wie gesagt, dass die Sowjetunion das erfährt. Deswegen haben sie nicht die Details gesagt. Sie haben nur gesagt, es gibt ein Spionageproblem. Und es wurde dann eben auch schon angeregt, dagegen vorzugehen. Diese großen Skandale, die kamen dann tatsächlich erst in den 50er Jahren. Es wurde schon vorher kommuniziert und auf jeden Fall hat eben dann im Nachhinein die Öffentlichkeit erfahren, dass schon in den 40ern, noch während des Krieges, sowjetische Agenten in Australien waren. Das heißt, er hätte einer davon sein können. Das ist sozusagen der Gedanke, den die Öffentlichkeit hatte.
Ja, klar, dass die Gerüchte dann eben aufkamen,
genau.
Das ist ganz klar, ja.
Ob das im Einzelfall dann noch so logisch ist, ist, glaube ich, sogar für die Zeitgenossinnen und Zeitgenossen etwas weniger wichtig gewesen. Im Prinzip sehen sie, okay, es gibt sowjetische Spionage in Australien. Dieser Mann, der hat doch was damit zu tun. Ja, das reicht schon, um die Gerüchteküche so richtig brodeln zu lassen.
Absolut.
Würde ich jetzt mal sagen. Ja.
Ich habe nur versucht, oder wir versuchen ja als Historiker, das dann immer zu rekonstruieren und versucht, so herzuleiten, ist das eine wahrscheinliche Möglichkeit oder nicht? Aber dann lässt sich das da gar nicht so genau sagen, weil die Infos ja relativ frühzeitig schon da waren.
Ja, genau. Also es ist ein bisschen schwierig. Und ja, ich würde auch lügen, wenn ich sagen würde, dass in diesem Fall alle Fakten ganz klar zusammenpassen. Ja. Da gibt es natürlich einige Dinge, die nicht so viel Sinn machen. Und das wäre dann eben auch die Frage, worauf du jetzt zielst, wer jetzt den Mann dann umgebracht hätte. Also haben die Australien umgebracht? Haben die Sowjets ihn selber umgebracht? Aus welchem Grund? Oder war es doch die USA? Also wir wissen es nicht. Vielleicht, weil er auch kein Spion war. Kehren wir jetzt nochmal zu dem Fall zurück. Was haben wir also hier? Wir haben einen Mann, der ganz gepflegt mit frisch polierten Schuhen seinen Koffer abgibt, in den Bus steigt, alle persönlichen Informationen über sich verschwinden lässt und dann einen anscheinend genau geplanten Suizid begeht oder ermordet wird. Und obwohl er all das getan hat, vielleicht um unerkannt zu bleiben, möglicherweise auch ein besonders schwer nachzuweisendes Gift genommen hat, stirbt er am Ende an einem der öffentlichsten Orte, den man sich denken kann. Das macht also irgendwie keinen Sinn. Hm. Auch wenn ihn jemand ermordet hätte, ist die Frage, warum lässt man ihn nicht verschwinden? Wieso legt man ihn an so einen öffentlichen Ort? Also irgendwie will dieser Tod nicht so richtig Sinn ergeben. Aber die Behörden in den 40ern, 50ern müssen das irgendwann auch eingestehen. Sie müssen nach und nach aufgeben. Genauso wie viele Laien, die auch den Fall unbedingt lösen wollen. Und trotzdem, das wird, glaube ich, klar, gerät dieser Fall nie in Vergessenheit, sondern ganz im Gegenteil. Also je länger er ungelöst bleibt, desto legendärer wird er irgendwie. Also man bezeichnet ihn gerne als das größte Mysterium Australiens. Vor allem natürlich auch wegen der besonderen Hinweise. Der Zettel, der mögliche Selbstmord, die völlig verschwundenen Details über seine Person, die machen, würde ich sagen, das Ganze fast zu einer poetischen Tragödie, dass auch vielleicht Liebe im Spiel ist. Die Zeit vergeht, das Interesse bleibt. Und Victor, du weißt ja, im 21. Jahrhundert hat die Wissenschaft aber neue Wege, um solche alten Fälle zu lösen. Und auch den britisch-australischen Physiker Derek Abbott, den hat diese Geschichte nicht losgelassen. Und Ende der Nullerjahre beginnt er mit seinen Nachforschungen zum Somerton Man. Und wie er selber sagt, arbeitet er die nächsten 15 Jahre lang jede Woche ungefähr 10 Stunden daran. Ja, also ganz gutes Nebenprojekt. Fast eine Art Hobby, er ist ja eigentlich Physiker. Er hat auch schon andere Mysterien versucht aufzuklären, unter anderem das Voynich-Manuskript oder die Urheberschaft verschiedener Bibelpassagen. Für uns wichtig zu erwähnen, er arbeitet mit wissenschaftlichen Methoden. Also nicht durch Raten oder Spekulieren oder sonst irgendwas. Und er geht auch nach einer Strategie vor. Er lässt zum Beispiel unter anderem das Gesicht des Mannes rekonstruieren auf Basis dieses Gipsabdruckes. Und die Rekonstruktion sieht auch sehr, sehr echt aus. Es gibt ja aber auch ein ganz gutes Foto, wie du gesehen hast, wo man das Gesicht gut erkennen kann. Also es ist erstmal fraglich, wie viel das bringt. Aber dieser Gipsabdruck hat noch mehr als das geboten. Denn der Gips hat ja direkt auf dem Mann aufgelegen. Und einiges vom Mann hat sich auch in diesem Gipsabdruck gesammelt. Und so konnte man auch nach 70 Jahren feststellen, dass dort etwas ganz Besonderes im Gips kleben geblieben war, als dieser Gipsabdruck genommen wurde. Und das waren Haare. Mhm. Tja, und diese Haare, Victor, die enthalten DNA.
Ja, ja, genau.
Auch nach 70 Jahren noch, weil sie in einem außergewöhnlich guten Zustand waren. Und das war jetzt die große Hoffnung dieses Teams um Abbott, aus diesem Haar genügend verwertbares Material zu gewinnen für eine detaillierte Genanalyse. Das haben jetzt über einen langen Zeitraum versucht. Also die Haare hat er auch offiziell von der Polizei bekommen, natürlich. Mhm. Und es hat aber nicht geklappt. Bis ins Jahr 2022. Also erst vor 2 Jahren. Da kam jemand Neues dazu. Nämlich eine Expertin für forensische Genetik, Colleen Fitzpatrick. Sie hat sich dem Team von Professor Derek Abbott angeschlossen. Und gemeinsam ist ihnen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit der Durchbruch gelungen in diesem Fall. Das Verrückte dabei ist, dass während ihrer Untersuchung die Leiche des Somerton Man auch noch offiziell exhumiert wurde von den Behörden, um ebenfalls von dort DNA zu bekommen. Da sind allerdings bisher keine Ergebnisse rausgekommen und ich bin mir auch nicht sicher, ob das noch geschafft wird. Aber auch deshalb muss ich die Schlussfolgerung in diesem Fall noch etwas unter Vorbehalt gleich verkünden. Aber das Haar, das funktioniert als Methode. Abbott und Fitzpatrick können mit ihrer DNA-Analyse jetzt einen Stammbaum von ca. 4000 Personen erstellen. Und durch Ausschlussverfahren und Zuordnung können sie aus diesem Stammbaum eine einzelne Person herausfolgern. Und diese Person heißt Carl Webb, genannt Charles. Sie können dann die DNA von Carl Webb aus diesem Haar mit entfernten, heute lebenden Verwandten von ihm abgleichen. Und es passt. Es ist ein Match. Dieser Webb ist 1905 geboren und es wurde für ihn nie eine Todesurkunde erstellt. Vermutlich, weil er der unbekannte Tote war. Und damit sind wir sehr wahrscheinlich am Ziel angekommen. Also die Antwort auf die über 70 Jahre alte Frage, wer war der Somerton Man? Es war höchstwahrscheinlich Carl Webb, ein 43-jähriger Ingenieur und Instrumentenhersteller, der ohne Spur verschwindet in der Geschichte. Keine Todesurkunde, seine Spur verliert sich.
Und auch über ihn wissen wir dann fast gar nichts.
Wir wissen sehr wenig für ihn, aber wir wissen neben der DNA noch einige Dinge, die auch für ihn sprechen. Denn dieser Carl Webb hat einen Schwager und dessen Name, man glaubt es kaum, ist Thomas Keen. Hm. Und Victor, woher kennen wir diesen Namen Thomas Keen oder auch T. Keen abgekürzt?
Ja, seine Kleidung war mit diesem Namen bestückt oder war eben dieser Name dort zu sehen.
Genau, das heißt, es wäre durchaus möglich, dass wenn Carl Webb einen Schwager hat, dass er dessen Kleidung ausgeliehen hat.
Ja, definitiv.
Und die wurde dann im Koffer gefunden. Das heißt, dein Tipp mit der Krawatte, der war ziemlich gut, aber noch entscheidender, würde ich sagen, war das Haar. Das wäre also die richtige Antwort auf die Frage gewesen, dass du da knapp daneben getippt hast. Aber du musst es ja auch raten, dass das am Ende das Entscheidende ist, kann man nicht unbedingt denken. Ja, und jetzt können wir uns fragen, ist es Zufall, dass in diesem Koffer die Krawatte mit T. Keen kommt? Dieses Mal würde ich tatsächlich dazu tendieren zu sagen, es ist wahrscheinlich kein Zufall. Dazu kommt noch etwas anderes. Es sieht ganz so aus, als hätte sich dieser Carl Webb kurz vor 1948 von seiner Frau getrennt. Im April 1947 berichtet seine Frau Dory Webb, hätte ihr Mann sie verlassen und wäre nie wieder zurückgekommen, weshalb sie die Scheidung beantragt hat. Sie ist dann nach Südaustralien gezogen, wo unser unbekannter Mann später gefunden wurde. Und die These ist jetzt, die wir nicht bestätigen können, dass er vielleicht sie wieder aufsuchen wollte und dort dann aber ums Leben gekommen ist oder sich das Leben genommen hat.
Ja, also ich finde das super naheliegend.
Das ist tatsächlich die wahrscheinliche Lösung, die beste Lösung, die ich dir bieten kann, die ich uns allen bieten kann.
Die scheint doch und sehr, sehr nah an der Wahrheit sein zu können.
Ja, nach allem, was wir bis heute wissen, ist das vermutlich unser Somerton Man. Also nach fast 80 Jahren, würde ich sagen, haben wir ihn gefunden. Diese Ergebnisse wurden vor einem Jahr veröffentlicht, 2023. Carl Webb ist also höchstwahrscheinlich der Somerton Man. Sicher können wir das erst sagen, wenn die Polizei das Ganze bestätigt. Das hat sie noch nicht getan. Es fehlt jetzt auch noch der letzte Beweis und die Übereinstimmung mit dieser zweiten DNA-Untersuchung, falls die funktioniert, falls dort verwertbares DNA-Material gefunden wird. Und dann müssen natürlich noch die historischen Details noch dazukommen. Jetzt kommt die Arbeit der Historikerinnen und Historiker. Bisher fehlen noch die entscheidenden Dokumente, zum Beispiel ein Foto von ihm wurde noch nicht gefunden. Auch wenn wir wissen, dass es Charles Webb war, noch kein Foto oder eine Urkunde. Es gibt ja viele Verwandte, die sich vielleicht auch noch melden könnten. Das ist also durchaus nicht unwahrscheinlich, aber das müssen wir noch abwarten. Hier muss ich ganz kurz einhaken aus dem Schnitt. Es sind tatsächlich Fotos gefunden worden, schon 2022 von Carl Webb, die höchstwahrscheinlich ihn zeigen, die seine Familie, also die Webb-Familie, gefunden hat. Ganz sicher ist es nicht, dass er das ist und es muss auf jeden Fall noch deutlich mehr dazukommen. Aber wir haben tatsächlich schon erste Fotos, die sehr wahrscheinlich ihn zeigen und eben sehr wahrscheinlich auch den Somerton Man damit zeigen. Wer wissen will, was für Fotos das sind, da kann man draufklicken in einem Artikel, den ich verlinkt habe in unseren Shownotes. Also ganz gelöst ist dieser Fall noch nicht. Deswegen würde ich das höchstwahrscheinlich sozusagen daran heften, dafür habe ich mich entschieden. Ja. Höchstwahrscheinlich ist der Somerton Man Carl Webb gewesen. Ja, und für mich sieht diese Tatsache, dass eben alles identifizierende Material entfernt war, keine Ausweise, keine Labels, aber trotzdem zum Beispiel der Hinweis mit dem Zettel dieses Gedichtes dort gelassen wurde, für mich sieht das so aus, als hätte er gewollt, dass ihn eben nur eine Person oder nur wenige Personen erkennen können und dass es vielleicht dann doch seine letzte Nachricht war vor einem Suizid. Also nachdem wir das alles jetzt durch überlegt haben, ist wohl der Suizid die wahrscheinlichste Antwort. Auch wenn wir einige Details damit letztendlich nicht klären werden. Wie, warum er ausgerechnet an diesem öffentlichen Ort gestorben ist, warum er keine deutlichere Nachricht hinterlassen hat, warum eine Telefonnummer einer anderen Frau in seinem Buch stand. Alle Details können wir leider nicht abschließend klären. Aber diese traurige Tatsache, dass er sich wahrscheinlich selber das Leben genommen hat, die ist die wahrscheinlichste.
War ja die oder eine der ersten Vermutungen, was vielleicht auch sogar dafür sprechen könnte.
Absolut. Es ist die naheliegendste. Und da gibt's ja auch oftmals eben die Theorie oder Standardannahme, mit der man vorgeht, dass die wahrscheinlichste Möglichkeit eben doch oft auch die richtige ist. Ja. So könnte es hier sein. Aber das Gute ist vielleicht für uns, dass wir auf dieser Reise, bei diesem Versuch, das rauszufinden, auch noch einiges anderes gelernt haben, mit was darüber hinausgeht, um die bloße Frage, wer war dieser Mann, der vielleicht einfach nur ein ganz normaler Mann war, wie du und ich. Die Autorin Ruth Barlin stellt eben auch fest, dass jeder Hinweis über den Somerton Man uns Informationen gibt über die Welt, in der er gestorben ist. Sie bereitet das sehr gut auf, sie erzählt das sehr gut nach, weil eben die Reaktionen der Zeitgenossen und Zeitgenossinnen uns jedes Mal auch eine Menge über sie selbst sagen, weil sie so viel in diesen Mann hineinprojizieren. Das ist die zweite Seite, die auch sehr spannend ist an dieser Story. Denn es gab eben nicht nur den sehr spektakulären Verdacht der Spionage des sowjetischen Agenten, den wir wahrscheinlich hier beiseite legen müssen, sondern für die Öffentlichkeit gab es eben eine viel alltäglichere Annahme, eine harte Wahrheit über ihre Zeit. Das war einfach der Gedanke, dass hier ein einsamer Mann stirbt vor den Augen aller, offenbar ohne Freunde, ohne Verwandte oder Familie oder eben mit Angehörigen, die ihn nicht identifizieren wollen, wenn es sie gegeben hat. Die Idee war schockierend für die Leute damals und bedrückend, und das ist sie heute auch noch. Also es sieht doch ganz so aus, als wäre seine Geschichte am Ende eine ja sehr tragische, aber eben durchaus alltägliche. Für die Menschen dieser Zeit, eines einsamen Mannes, eines traurigen, australischen, vielleicht auch noch viktorianischen Mannes dieser Zeit, kein Spion, kein abgedrehter Fall, sondern vermutlich einfach eine tragische Geschichte mit ja bis heute irgendwie mysteriösem Ende, das wir wahrscheinlich nicht ganz aufklären wollen. Konnte dieser Mann wissen, wie groß das Interesse an seinem Tod sein würde? War das vielleicht sogar seine Absicht, dass er sich irgendwie ein Denkmal schaffen wollte? Victor, das, glaube ich, werden wir nie erfahren. Und damit sind wir am Ende der Geschichte angelangt.
Ja, faszinierend, unglaublich. Diese Geschichte, vielen Dank, David. Mhm. Und ich beneide jetzt alle, die das Ganze in eineinhalbfache Geschwindigkeit hören können oder vorscrollen können und dann schon gleich wissen, wer dieser Mann ist. Ja. Aber auch sie werden nicht herausfinden, was sozusagen genau mit ihm passiert ist, wer er gewesen ist. Denn genau das gilt es ja noch herauszufinden.
Ja.
Aber ich finde auch, dass das vor allem aus der Sicht jetzt des Historikers spannend ist, zu sehen, wie er und sein Tod rezipiert worden ist. Also das ist ja faszinierend und welche Phasen es ergeben hat. Und ich hatte ja am Anfang auch gesagt, dass ich über die Rolle Australiens oder der australischen Bevölkerung im Zweiten Weltkrieg jetzt noch selber noch gar nicht so viel nachgedacht habe und das aber spannend finde und vielleicht da mich auch noch mal ein bisschen einlesen möchte. Und
einen kleinen Einblick.
Ja, genau. Und das ist natürlich ein kleiner Einblick, aber dass diese Zustände, diese schwierigen Zustände, die natürlich auch hier in Europa herrschen, dass die aber auch eben auf der ganz anderen Seite der Erdkugel herrschen, ist es ja auch ein Weltkrieg bekanntlich. Und in Südostasien beziehungsweise in Japan war mir das durchaus bekannt, aber jetzt eben auch in Australien diese Zustände zu haben.
Ja.
Und dass das dann einen Deutungsumschwung auch gibt mit dem Kalten Krieg, das ergibt definitiv Sinn und sagt eben, wie du gesagt hast, eigentlich am meisten über die Zeitgenossen aus. Und für mich ist das jetzt auch als Fazit so ein bisschen so, als ob es eigentlich ein klassisches Liebesdrama war und eigentlich ein ziemlich banaler Tod vielleicht, der aber durch den historischen Kontext der Zeitgenossen wahnsinnig aufgewertet worden ist. Und natürlich weiß man nicht, was vielleicht wirklich dahinter gesteckt hat. Aber für mich als Fazit ist es eher so, es ist wirklich jemand, der sozusagen unter irgendeiner Sehnsucht gelitten hat, ein gebrochenes Herz hatte und sich dann das Leben genommen hat und wahrscheinlich nicht hätte glauben können, was dann passiert ist in der Rezeption. Aber wir werden das erstmal nicht wissen.
Erstmal nicht.
Aber vielleicht wissen wir morgen, übermorgen, in einer Woche oder in 20 Jahren mehr.
Darauf hoffe ich auch. Und ich teile deine Meinung. Das habe ich ja am Ende, wollte ich das auch nochmal sagen. Also ich denke auch, leider ein alltäglicher Tod, der eben so alltäglich war aufgrund der Tragik, der harten Zeit, in der wir uns dort befunden haben, in der sich die Menschen befunden haben, das kam eben häufiger vor. Und ja, wir können sagen, die Geschichte, der Kontext macht daraus den riesigen Fall. Und das ist, finde ich, doch auch schon ein spannendes Beispiel dafür, wie wir Geschichten erzählen, wie Leute sowas empfinden. Und darauf wollte ich so ein bisschen hinaus.
Ja, absolut.
Das ist die Zeit, die Zeitgenossinnen und Zeitgenossen, die das aus der Geschichte machen, was wir heute daran sehen. Ja.
Und das ist dir, finde ich, auch wunderbar gelungen. Und deshalb würde mich auch interessieren, und das ist jetzt so ein bisschen die Überleitung, wie du dich da durch die Literatur gekämpft hast, denn es klingt ja für mich danach, als ob es ja dazu eigentlich eine wunderbare Monographie geben könnte.
Ach so.
Aber wir hatten kurz vor der Folge diskutiert und da hast du mir schon gesagt, das war eine ganz schöne Puzzlerei. Ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann, aber es war nicht ganz so. Es war nicht ganz so einfach und deshalb bin ich gespannt, was du uns jetzt dazu sagen kannst.
Ja, also wir haben es nicht so einfach, dass ich jetzt hier ein Buch empfehlen kann, eine Monographie, wie wir sagen, im Wissenschaftlichen. Da gibt es zwar von Autoren, auch von einem Ermittler, gibt es schon Bücher, die mich nicht so überzeugen. Ich finde, die sind etwas verwirrend, unzusammenhängend und nicht immer so ganz wissenschaftlich geschrieben, was bei solchen Fällen natürlich auch schwierig ist. Aber trotzdem habe ich zwei Artikel, die ich durchaus sehr gut finde, die auch wissenschaftlich geschrieben sind und die sehr, sehr gut strukturiert sind, sehr nachvollziehbar und sehr überzeugend sind. Und das ist einmal, die habe ich erwähnt, die Autorin Ruth Barland, selber Australierin, und die hat es zwar schon 2010 geschrieben, das heißt ohne die neuen Entwicklungen zu kennen, aber sie hat den Fall sehr, sehr gut zusammengefasst. Und sie ist es auch, die diese ganzen hervorragenden Bezüge zur australischen Geschichte herstellt. Also den Artikel kann ich sehr, sehr, sehr empfehlen. Und das alles, obwohl sie gar nicht wusste, was noch herausgefunden werden würde. Dementsprechend ist der zweite Artikel, den ich empfehle, von dem Mann, der vermutlich die entscheidende Entdeckung gemacht hat, zusammen mit seiner Kollegin. Und dieser Artikel ist eben auch von ihm selber, von Derek Abbott. Und der Artikel heißt Finding Somerton Man. Und da erzählt er eben nach, wie sie beide und ihr Team ja dieses Haar entschlüsselt haben und anderen Hinweisen nachgegangen sind. Und das ist sehr, sehr spannend, finde ich. Mit vielen Bildern, das lohnt sich, dort reinzugucken. Und dann habe ich mich natürlich noch ein bisschen schlau gemacht über die Geschichte des Kalten Krieges. Dazu habe ich ein paar Artikel. Ansonsten empfehle ich einfach das Überblickswerk von Peter Dean und Tristan Moss, Fighting Australia's Cold War. Ja, das ist, glaube ich, ganz gut als Kontext. Und ich meine, viel mehr gibt es zu dem Thema nicht. Ja, also das ist, obwohl der Fall so bekannt ist, wahrscheinlich, weil wir so wenig wissen, noch nicht wahnsinnig viel Literatur dazu erschienen. Und dann würde ich sagen, ich übergebe direkt wieder an dich zurück, Victor.
Ja, genau. Und zum Abschluss kommen wir jetzt noch dazu, wie ihr Teil der Familie werden könnt, sozusagen. Und ihr könnt uns aber natürlich auch noch gerne schreiben, wie ihr das Ganze einschätzt. Über alle Möglichkeiten. Wir sind ja überall erreichbar.
Ja,
und wir sind auch offen, einfach überall
offen für die wildesten Theorien.
Genau, und könnt ihr sagen, ob ihr sagt 100%, das ist Web, Carl Web, weißt du richtig?
Carl Web.
Carl Web. 90%, 80%, was auch immer, das ist was anderes. Würde uns auch interessieren, wie ihr das seht.
Gerne auch Hinweise, falls ich doch was übersehen habe, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht habe ich eine gute These übersehen und vielleicht schreibt ihr uns in 2 Jahren, ihr müsst dringend ein neues Ende aufnehmen, weil doch was anderes rausgefunden wurde. Also schreibt uns gerne.
Ja. Ja, und wenn ihr wollt, dass wir sehr, sehr schnell auf eure Nachricht antworten und euch priorisieren, dann müsst ihr unbedingt His2Go Hero oder His2Go Legend werden. Das könnt ihr ab 5 € im Monat. Und dafür bekommt ihr ganz schön viel, wie ich finde, ganz coole Sachen. Und vor allem könnt ihr die Themen mit abstimmen. Also auch dieses Thema, das wir hier gehört haben, dieser Krimi, ja, der so ein bisschen die klassische Geschichtsrichtung jetzt mal kurz verlassen hat.
Ja, gebe ich zu.
Aber du hast dir das schön kontextualisiert. Also wir haben, man sieht, Geschichte ist irgendwie überall drin. Wenn ihr auch mal sowas oder mehr davon hören wollt, dann werdet eben Premium-Mitglied. Und dann könnt ihr die Themen mitbestimmen. Kommt ihr 3 zur Auswahl, könnt ihr abstimmen. Dann könnt ihr unsere Folgen werbefrei hören, ganz klar. Bekommt sie 24 Stunden im Voraus vor allen anderen. Und vor allem gibt es einen exklusiven Bonus-Content für euch. Und ihr hört unsere Quizmasterin oder Moderatorin Chiara. Die macht das ganz toll, roastet uns immer, wie man so schön sagt, bei den Quizfolgen.
Allerdings.
Denn da wird auch nicht geschummelt. Ganz und gar nicht. Und das könnt ihr auch nachhören, denn es gibt ein paar peinliche Aussetzer, wie ich finde.
Allerdings.
Wir schlagen uns aber im Durchschnitt, finde ich, ganz in Ordnung. Da könnt ihr auch mitmachen. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr dabei seid, aber freuen uns natürlich auch so, dass ihr uns hört und unterstützt. Und ja, dass es uns jetzt auch so viel Freude und so viel Spaß macht, dieses Projekt weiterzuführen und vielleicht auch weiter zu vergrößern. So, jetzt habe ich noch mal sehr viel gesagt. Wir hatten eigentlich gesagt, wir wollten das sehr kurz halten, das Ende. Deshalb sage ich jetzt auch nichts mehr dazu.
Du hast es aber schön gesagt, deswegen bin ich damit sehr zufrieden.
Wunderbar. Und in 10 Tagen gibt es schon wieder eine neue Folge. Ja. Und es steht auch nicht ganz fest, was es wird. Es wird aber auf jeden Fall wirklich tief historisch werden.
Ja, perfekte Abwechslung.
Da können wir uns schon mal ganz sicher sein.
Sehr gut.
Und uns auch drauf freuen. Und ja, dann gilt es nur noch zu sagen, bleibt gesund und bis in 10 Tagen.
Ich freue mich auf die nächste Folge. Wir hören uns in 10 Tagen. Ciao.
Tschüss.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage, Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout.
36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.